Herzlich willkommen in der Pocket Coach Denkbar, wo rund um Persönlichkeits- und Businessentwicklung alles möglich ist. Produziert von Denkzeuge. In dieser laufenden Serie möchten die Denkzeuge-Gründer und Pocket Coach-Entwickler Michaela Lang und Oliver Fritsch dich zum Möglichkeits- und Andersdenken inspirieren und zum Weiterkommen motivieren. Infos zum Pocket Coach und den Reflexions-, Analyse- und Strategietools erhältst du unter www.denkzeuge.com und unter www.pocketcoach.ai.
Ja, an diesem wunderschönen Sommertag, und endlich ist es hier in Deutschland auch mal Sommer, sind wir mal nicht in Spanien und nicht im Schwarzwald, sondern heute sind wir mal zu unserem Gast gefahren, nämlich nach Wuppertal. Und wir haben unseren Gast heute zum zweiten Mal im Podcast, weil unsere lieben Hörerinnen gesagt haben, der letzte Podcast war leider zu kurz und sie möchten gerne mehr von dir hören. Herzlich willkommen daher, liebe Angelika. Wir sitzen zum zweiten Mal auch live zusammen, was ich ganz schön finde. Und ich freue mich drauf, mehr aus deinem Erfahrungsschatzkästchen zu hören.
Ja, ist so toll, dass ihr hier seid, den weiten Weg auch gefunden habt. Und ich muss immer wirklich auch hier für Wuppertal sprechen. Das ist nämlich eine wunderschöne Stadt, wenn man sie kennt.
Die Schwebebahn werden wir vielleicht mit ein bisschen Glück nachher noch erforschen.
Heute oder morgen. Ja, natürlich ist Olli auch wie immer dabei. Sorry, dass ich dich gerade mal wieder unterdrückt habe. Aber ja, du hast dich schon gut zu Wort gemeldet. Ja, liebe Angelika, du hast in deinem letzten Podcast gesagt, ja, Rente ist irgendwie komisch. Du bist ja eigentlich in Rente und trotzdem immer noch sehr aktiv und unterwegs und sehr fleißig unterwegs und ja, für uns auch immer noch wie ein Jungblut unterwegs, ja. Und hast auch gesagt, es wäre ja schade, dass ich das, was ich alles gelernt habe, nicht einfach auch anwende. Ja, du arbeitest jetzt inzwischen, und das muss man sich mal vorstellen, seit fast 60 Jahren. Ja, so lange bist du schon unterwegs.
Na Gott sei Dank, nicht ganz.
Ja, was?
Also tatsächlich, aber ja, schon. Ja. Also ich habe mit 16 habe ich angefangen.
Ja, das 16. ist 55 Jahre.
Bildende, genau.
Du arbeitest fast so lange, wie ich alt bin. Und warst 49 Jahre in einem Unternehmen.
Ja.
Und hast, und das ist das, was wir so spannend finden, verschiedene Generationen erlebt, mit denen du gearbeitet hast. Und auch am Ende erlebt jetzt, wie unterschiedlich die Generationen sind und wie schwierig es geworden ist, in diesem ganzen schnellen Wandel, den wir haben, die Generationen zusammenzubringen.
Ja.
Und da wird man heute gerne mal so ein bisschen mehr von dir hören.
Ja.
Ja, wie man das so schaffen kann, dass man Generationen gut zusammenbringt, wie Führung dann noch funktionieren kann. Du bist ja nicht nur in der Ausbildung für Auszubildende unterwegs, sondern auch in der Führung mit Teams. Und dann noch mit Schwerpunkt Resilienz, ja. Aber das ist was, wo wir gerne mehr von dir hören möchten. Und ich versuche heute nicht so viel zu reden, sondern heute ganz viel dir Raum zu geben.
Miteinander ins Gespräch, ja, genau, genau, ja, ja, genau. Ja, also, geht halt immer wieder in allen Unternehmen um die Mitarbeiter und um die Generation. Und du hast eben was ganz Wichtiges für mich gesagt. Also wenn man wirklich mal diese ganze Lebensstrecke sich anguckt, die ich durchgemacht habe, natürlich war das, als ich mit 16 eingestiegen habe, ganz was anderes. Da hatte man noch Ehrfurcht vor der Hierarchie.
Ja,
ist so, ne? Und es gibt sicher immer noch auch Unternehmen, wo die Hierarchie stärker geführt werden. Ja?
Autoritärer, der Autoritärer, Führungsstil war,
ja. Und da sind wir ja schon auch in so einer Ambivalenz, die ich spüre, dass junge Leute durchaus auch eine Struktur brauchen und auch haben wollen, bei aller Freiheit und bei allem, ich möchte gesehen werden. Ja, und ich denke manchmal so wirklich drüber nach, war das denn wirklich manchmal immer so ein Unterschied? Als ich mit 16 angefangen habe, ja klar, man kam auch aus dem Elternhaus, was hierarchisch ganz anders geführt war. Also da war ja eine ganz andere Zeit und Welt. Aber dennoch auch wir wollten wertschätzend behandelt werden damals.
Genau, ja, absolut, ja.
Und das ist auch schon ein Schlüssel, ne? Ja, ich weiß, dass wir gleich nochmal so zu dem Thema auch kommen, was bewegt mich da auch, ne? Warum mache ich das auch? Ich glaube, nach wie vor geht es wirklich um den Menschen. Und gerade in Betrieben. Jeder beklagt gerade, dass er mangelndes Personal hat. Wir brauchen ja überall nur in die Stadt zu gehen. Wenn wir runterfahren, heute nach Wuppertal, überall Leerstände.
Ja, wir sind heute halt nicht in unser Hotel reingekommen, weil kein Personal mehr im Hotel ist und der Chef alles alleine macht. Ja.
Chef hat gesagt, also, entweder wir machen gerade die Zimmer oder ich bin beim Einkaufen. Ja. Kommen Sie bitte in 2 Stunden wieder. Super.
Ja. Unser Metzger hat 3 Tage nachmittags geschlossen, weil er keine Leute hat. Ja, und so kann man ja sich mal umschauen. Und na, ich war jetzt gerade im mittelständischen Unternehmen auch da, ne, die rekrutieren, aber die Leute, zum Teil kommen sie auch nicht, wobei das Thema habe ich auch früher schon gekannt. Also von daher lohnt es sich wirklich mal drauf zu gucken, ne, was können wir in der heutigen Zeit dazu beitragen, ne, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, wo Arbeit wieder einen Wert hat, da kommen wir vielleicht nochmal auch zu, wird ja politisch auch gerade sehr stark diskutiert, hat Arbeit heute noch einen Wert oder wollen sie alle nur Freizeit? Nein, die wollen nicht alle Freizeit. Ja, ich habe gestern gerade mit einem Unternehmer gesprochen, der Neffe zum Beispiel, der ist sehr aktiv im, ich weiß gar nicht mehr, so ein Painting oder so, ja, aber da arbeitet er bis 23 Uhr. Also das ist es nicht. Und kann Arbeit, auch das ist ja eine Diskussion. Früher haben wir gesagt, ne, Arbeit, jeder ist froh, wenn er in Rente geht. Geht es wirklich darum, dass Arbeit immer Spaß macht? Ich glaube, sie muss nur Sinn machen.
Mhm. Du hast ein paar ganz interessante Themen aufgerissen.
Ja, einmal. Ich glaube, dir fällt es gerade nicht ein, was du sagen
willst. Nee, ich wollte was ganz anderes sagen, aber mach mal weiter ganz kurz.
Ja, das, was ich interessant finde, ist, dass ich das, ich sehe das genauso, dass die jungen Leute sehr wohl motiviert sind und arbeiten wollen, aber sie wollen gesehen werden, das wollten wir damals auch. Aber wir haben uns nicht so getraut, weil auch die Gefahr damals einfach größer war, einen Job zu verlieren und nicht so leicht wieder einen zu kriegen. Auch zu unserer Zeit, als wir angefangen haben, Angelika, und du hast noch eher angefangen als wir, war das mit dem Arbeitslosengeld auch noch nicht so üppig und so leicht, dass man das bekommen hat, was heute ist. Heute ist es vielleicht auch mal leichter zu sagen, ich mag bei dem und dem nicht arbeiten, dann bleibe ich lieber zu Hause, ja, und suche mir was Besseres. Ich glaube, es sind beide Seiten, die da einfach auch wertschätzen müssen. Einmal, dass man eine Arbeit kriegt und bezahlt wird, aber auch die andere Seite, die sehen muss, dass da jemand kommt, wie du sagst, der ein Mensch ist. Und nicht einfach nur, wenn man die Stellenanzeigen nämlich liest, nur erwartet wird, dass du das kannst, ja. Also da wird der Mensch komplett außen vor gelassen, oft in den Anzeigen. Und wir erleben das immer wieder, wenn wir mit jungen Menschen reden, dass sie sich oft gar nicht trauen, sich wo zu bewerben, weil die Latte in den Stellenanzeigen so hochgelegt wird. Ja, die Anforderungen, was man können, nur Studium und 5 Jahre Berufserfahrung und da zum noch Sprachen. Erfahrung und das können und hier noch eine Ausbildung. Und dann traut man sich oft gar nicht zu bewerben. Das stellen wir häufig fest, häufiger auch tatsächlich bei Frauen als bei Männern, dass die dann nicht den Mut haben, sich zu bewerben. Dann kommt ja das auch dazu, eben als junge Frau immer noch, dass du einfach auch Familie gründen willst vielleicht und Kinder kriegst und auch wieder ausfällst und so viele Dinge. Und da denke ich, hat sich vieles verändert. Ja.
Was ich ganz kurz sagen wollte, weil du angefangen hast mit Hierarchien. Früher hat man mehr so auf Hierarchien gehört. Die SAP beispielsweise, die schwingt das Pendel jetzt wieder in die andere Richtung. Da hat der Chef gesagt, okay, alle Leute, die nicht mindestens 3 Tage vor Ort arbeiten, ja, mindestens bis Mittwoch die ersten 3 Tage und zwar zusammen, die können gleich gehen. Und ich habe das Gefühl, dass das Pendel ein bisschen gerade zurückschwingt. Also viele große Tech-Firmen, die ja oftmals führen, auch weil sie viel Geld haben und sich das aussuchen können, sagen, okay, jetzt weniger Homeoffice, wir brauchen wieder Präsenztage, dann könnt ihr einfach besser und mehr zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass momentan diese Mangelsituation sich bald wieder umkehren wird. Die Mangelsituation an Bewerbern, durch die künstliche Intelligenz, ja, wo du, ich weiß nicht, 162.000 Verwaltungsangestellte können locker ersetzt werden, ist jetzt nur irgendeine Zahl, die jemand in den Raum geworfen hat, wo sich das Pendel wieder umdreht, dass wieder eigentlich jeder froh sein kann, dass er einen Job bekommt. Also ich glaube, das ist auch so eine Modegeschichte, ja, jetzt mit Pandemie und so weiter. Vielleicht ist es aber auch, wie ihr vorher gesagt habt, eine Geldgeschichte, ja, dass die Leute kommen gar nicht zum Bewerbungsgespräch, vielleicht, weil sie sich gar nicht erhoffen, dass sie dort jetzt auch ausreichend bezahlt werden. Das ist ja nochmal der andere Punkt.
Ja, mir fallen zwei Sachen dazu ein. Erstmal bestätige ich das. Also es ist auch in den Unternehmen, die ich kenne, so, dass Führung wieder präsent sein soll. Ja, damit die Mitarbeiter Nähe, damit die wirklich angesprochen werden können. Also Homeoffice war eben auch ein bisschen Corona geschuldet.
Ja.
Da war man ja froh, dass man es hingekriegt hat. Das muss man auch ganz klar sagen.
Geht ja auch nicht überall.
Jeder,
es arbeitet nicht jeder nur in einem Office.
Genau.
Viele haben immer noch Betriebe, wo was hergestellt und produziert wird, wo der Kunde reinkommt.
Ja. Ganz genau. Und da muss die Führungskraft auch präsent sein, damit da nicht so ein Gefälle auch reinkommt. Ja, das fällt mir so ein bisschen dazu ein. Und ich will nochmal, weil mir das gerade auch so durch den Kopf geht, was so die junge Generation auch angeht. Also wie machen wir es? Das ist ja so die Frage, die spannende. Ne? Wie bringen wir die auch zusammen? Und ich arbeite ja sowohl, jetzt bleibe ich mal bei den Ausbildern und auch Führungskräften von der Seite, als auch inzwischen wieder, das habe ich ja auch jetzt Anfang Mitte August, wieder mal mit 29 Azubis. Mhm. Und dann mache ich dieses Feld auch mal auf und wir gehen mal in den Schuhen des anderen. Mhm. Und da wird man immer sehr überrascht sein, wenn man das wirklich ein Stück transportiert und mal ein bisschen sichtbar macht, dass das Verständnis durchaus auch da ist. Mhm. Also einmal ist es so, ich glaube, jeder lebt es auch mal, nochmal in seine Vergangenheit einzusteigen, um mal zu gucken, welche Werte waren denn da. Dann, wenn ich mit älteren Ausbildern auch spreche, dann hatten die keinen PC, dann war die Digitalisierung noch nicht fortgeschritten, die sind aus einer völlig anderen Welt. So, und wenn man mit Auszubildenden spricht, auch, ne, sprechen eine andere Sprache, so, wo matchen die?
Mhm.
Ja, aber beide erwarten eigentlich, wenn man die Liste aufmacht, auch von den Werten das Gleiche. Es ist nur anders gelebt.
Mhm.
Was heißt Respekt? Was heißt Verbindlichkeit? Ja, Auszubildende sagen das Gleiche.
Ja, was ich dabei jetzt ganz interessant finde, das hat mich nämlich interessiert, bevor wir jetzt in das Gespräch gegangen sind. Wir haben ja mehrere Sensoren, ja, die wir, mit denen wir arbeiten und, wir haben ja auch den Ausbildersensor, den du ja auch einsetzt. Und da fand ich jetzt ganz interessant, das Ergebnis mal zu sehen, dass die Auszubildenden in 7 von 12 Speichen, das ist eine Menge. Wir haben ja die Speichen immer so positioniert, dass sie fast ganz umfänglich diese Thematik abdecken. Und das sind 70%, naja, nicht ganz, 60% der Themen, die sich um Ausbildung befinden, die Azubis unzufrieden sind. Ein Drittel aller Azubis hat in 7 der 12 Themen sich praktisch beklagt und sieht es als brennendes Thema. Während drum die Ausbilder, die befragt wurden, es nicht mal ein kippliges Thema gab. Das heißt, die waren alle mit sich selber zufrieden.
Sehr zufrieden.
Und da, ist doch echt eine Diskrepanz.
Ja.
Und ich möchte jetzt da nicht für die eine oder für die andere Seite Partei ergreifen, sondern ich sehe das genauso wie du. Wir wollen genauso wie du zusammenbringen. Uns ist wichtig, dass beide Seiten ihren Raum kriegen können, weil die Anforderungen für die Ausbilder, Ausbilderinnen, die sind auch stark verändert und die sind auch auf einem hohen Level. Also, die machen jetzt nicht alles falsch, aber ich finde schon interessant, dass man in der Richtung doch so gut, eigentlich nicht so gut, sondern so viel selbst reflektiert ist im Vergleich dessen, was die andere Seite dann sagt und sich eigentlich mehr wünscht.
Ja, also mir fällt immer wieder der Satz ein von Henry Ford, je mehr ich von dem anderen weiß, desto besser kann ich mit dem anderen umgehen. Mhm. Ja, der trägt mich schon ganz viele Jahre und das ist ja das, was wir über die Sensoren eben einfach auch mal sehen und erkennen. Ja, und wir gehen ja gleich noch weiter da auch. Also ich will noch mal so am Anfang, weil das beginnt wirklich am Anfang und die Leute sind immer sehr überrascht, wenn ich die auch frage, wann beginnt eigentlich Bindung?
Mhm.
Bindung geht nicht erst dann los, wenn derjenige im Unternehmen ist. Bindung geht weit vorher los. Mhm. Ja, und heute überlegen viele, auch gerade nach den Seminaren, müssen wir nicht irgendwie auch andere Messestände machen, müssen wir irgendwie anders die Leute ansprechen. Mhm. auch bezogen auf die Bedürfnisse und Wünsche, ja, kennen wir die überhaupt, die Bedürfnisse und Wünsche? Ja,
das Bewerben geht in beide Richtungen.
In beide Richtungen, ja. So, und dann geht's los. Ne? Ich muss jetzt so lachen gerade auch, weil ich einen, und ich will keine Namen verraten, gerade einen Unternehmer hatte, da geht der Auszubildende in, aus der Probezeit raus in ein festes Ausbildungsverhältnis. Und dann habe ich nur mal gefragt und habe da denn Gespräche geführt. Nö, das geht doch automatisch. Ja, und da sieht man so, und das ist nicht böse, ne? Der Alltag hat uns ja auch. Und ich glaube, das Bindungskonzept ist wirklich, dicht dabei zu sein. Die Rolle hat sich da auch verändert, mehr als Lebensbegleiter, als wirklich auch der klassische Ausbilder, den wir von früher kennen. Und eben ein bisschen mehr Sichtweise, ein bisschen mehr Mut zu haben. Und da zahlen halt wirklich die Analyse-Tools auch ein, Mut zu haben, mehr von dem Azubi oder auch voneinander zu wissen.
Ja.
Ja, gar nicht mal in eine Einbahnstraße, sondern sie auch sich selbst auch zu öffnen. Ja, ne, wie kann gute, tragfähige Zusammenarbeit auch gelingen? Ja, in dem Sinne.
Ja. Ja. Wie erlebst du das denn? Weil du hast ja mit allem zu tun, du hast ganz viel mit Auszubildenden zu tun gehabt, das, und auch immer noch, hast jetzt wieder im August und hast auch viel mit Ausbildern, Ausbilderinnen zu tun und gleichzeitig aber auch mit ganz normalen Mitarbeitern und Führungskräften.
Richtig.
Wo siehst du denn da diesen großen Unterschied zwischen Ausbilderinnen und Führungskräften und Auszubildenden? So dieses Verhältnis zueinander, ist da auf der einen Seite mehr Angst da oder mehr Erwartung da als auf der anderen? Ist das eine schwieriger als das andere? Wie erlebst du das?
Gute Frage. Ja, erstmal erlebe ich es, sag ich mal, wo sind die Gemeinsamkeiten? Habe ich gerade so auch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, jeder, der führt und führen möchte, sollte sich selbst gut kennen. Das ist mehr für mich der Erste. Ich habe ja auch so einen Seminartyp, wisst ihr, ja, Führung beginnt mit gesunder Selbstführung. Ja, was weiß ich über mich, welche Glaubenssätze habe ich, welche Werte habe ich, wo will ich überhaupt hin? So bei dem normalen Mitarbeiter, ich glaube, da müssen wir davon ausgehen, der hat schon Berufserfahrung, Lebenserfahrung hinter sich, im Normalfall. Jetzt müssen wir ein bisschen Alterssprünge machen.
Ja.
Ja, also an welchem Reifegrad hole ich den ab? Da kann ich sicher als Führungskraft doch ganz andere Erwartungen auch stellen, auch mehr Selbstverantwortung und auf die Ressourcen, die schon da sind. Und was man oft vergisst eben, ne, gerade bei jungen Leuten, dass das Berufsanfänger sind. Die kommen in ein System und kommen aus der Schule, da gelten ganz andere Regeln und Gesetzmäßigkeiten als im Beruf. Das heißt, es geht nicht darum, die komplett an die Hand zu nehmen, dann sind wir wieder in der Überfürsorge.
Ja.
Ja, aber ich muss den Rahmen gestalten, dass im Grunde Mut und Vertrauen da ist, dass ich auch mal was ausprobiere, dass sie ihren Weg gehen und das braucht mehr Begleitung und mehr Verständnis.
Ja.
Ja, weil die manche Ausbilder, man muss das immer differenzieren, kommen eben, die haben dann überhaupt kein Verständnis, ich sage jetzt mal einen Satz, die Mutter hat sie ja beim Gehen die Schuhe besohlen oder ne, die überhaupt nicht konzentriert arbeiten, keine Belastbarkeit mehr, wenn ich dem was gebe, das hat er morgen wieder vergessen, solche Dinge sind dann da. Und dann ist es manchmal gut, sich zu erinnern. Und dann führe ich die so in ihre eigene Ausbildung nochmal zurück. Und dann gucken wir mal, wie ging es mir denn, als ich 16, 17, 18 war. Habe ich alles gekonnt? Ja, was brauchte ich denn? Und da gehen immer die Kronleuchter auf.
Ja. Und es ist ja heute wirklich genauso schwierig, Auszubildende zu finden, wie Fachkräfte zu finden. Also da ist, glaube ich, gar nicht so viel Unterschied, wo man auch schauen muss, okay, warum will ich denn auch überhaupt ausbilden? Und in der Regel, zumindest war das bei uns so in meinem ersten Betrieb, wo ich unterwegs war, wir haben Auszubildende schon geholt, um die für uns gut auszubilden, damit die eben nach der Ausbildungszeit einen guten Job für uns machen können. Und das, glaube ich, darf man auch nicht übersehen, dass sie in der Ausbildung sind und dass sie da schon noch geführt werden müssen und auch in die Selbstverantwortung noch geführt werden müssen. Ja.
Guck mal, da sind wir schon fast wieder so bei so einem der Felder der Resilienz. Also wann fällt es mir auch leichter auszubilden? Wann fällt es mir auch leichter, mit schwierigen Situationen umzugehen? Wann fällt es mir leichter, auch in Führung mit Mitarbeitern umzugehen, die sich dann aus irgendwelchen Gründen 2-3 Wochen einen Krankenschein holen und so weiter? Ja, es fällt mir dann leichter, wenn ich wirklich weiß, wofür ich es tue. Ja, das ist das, was du gerade sagst. Ja, und das ist eine der elementaren Fragen in unserem Seminar. Also das ist
die Bedeutung der Arbeit.
Die Bedeutung der Arbeit und die Bedeutung der Ausbildung. Das steht bei meinen Seminaren meist ganz am Anfang. Ja, was ist mein, warum ich das tue?
Ja.
Und es ist gar nicht so, dass die nur für das Unternehmen direkt denken. Ganz viele der Ausbilder sagen auch, ich möchte gerne mein Wissen weitergeben. Ich möchte gerne mitwirken, dass wir eine Welt bekommen, wo wir Menschen drin haben, die kompetent sind. Ich möchte gern mitwirken, dass ich einen Kollegen habe hinterher, der die Kunden gut berät. Also das sind alles die Hintergründe. Und dann merkst du richtig, ja, dafür gehe ich. Ja, und bei Führung ist das Gleiche. Genau. Ich finde immer, sonst lass es sein.
Ja, und das vorhin, bevor wir angefangen haben, haben wir uns ja schon ein bisschen unterhalten, den netten Satz gesagt, als Führungskraft muss man Menschen mögen.
Ja.
Ja, und das muss man als Ausbilder auch.
Ja.
Du hast einfach mit Menschen zu tun und du musst Menschen mögen, sonst bist du einfach Menschen auf dem falschen Stuhl.
Und auch Menschen verstehen. Ne? Also für mich ist immer so wirklich die Stufe, auch wenn wir zusammen arbeiten, verstehen heißt nicht stehen lassen. Aber ich muss erstmal den Grund, den Hintergrund, warum ticken Leute so? Wieso ticken die so?
Ja.
Was ist denn das, ja, was sie antreibt? Ne? Und wo kriege ich auch den Hebel? Jeder will irgendwie Leute haben, die intrinsisch motiviert sind.
Ja.
Letztens hat ein Unternehmer auch gesagt, und er hat es wirklich eingesetzt, gesagt, die müssen nicht Unternehmer sein, das bin ich. Ja, man erwartet oft, die sollen sich aufreiben fürs Unternehmen, das ist es doch gar nicht. Aber da, wo sie sind, glaube ich, da sind wir alle einig, sollen sie einen guten Job machen.
Genau, aber dann ist das, was du gerade sagst, dieses intrinsisch motiviert sein, ist oft dann doch so ein bisschen erwartet, dass sie doch bitteschön so motiviert sind, wie ich das als Führungskraft, als Ausbilder oder als Chef gerne hätte, aber das ist eben genau das, was nicht ist. Jeder ist intrinsisch motiviert. Jeder hat, wie wir sagen,
ja,
20 innere Motive, die ihn mehr oder weniger antreiben. Und du hast vorhin gesagt, man will auch verstanden werden. Und das ist auch so wichtig, dass man versteht die Bedürfnisse, die Motivation, die intrinsische Motivation von den Mitarbeitern als Führungskraft, als Ausbilderin. Dann ist es viel, viel einfacher, denjenigen auf die Spur zu lenken, das Potenzial aus ihm rauszuholen und ihn in ein Arbeitsverhältnis oder auf einen Weg zu führen, der von der Ausbildung später dann eben in überwiegend selbstverantwortliches Arbeiten geht.
Ja.
Ja?
Ja, der Unterschied für mich ist immer, ne, wenn ich solche Möglichkeiten habe, dass ich da genauer hingucken kann, dann signalisiere ich das auch. Also nur mal angenommen, wir arbeiten ja auch mit den Motivanalysen. Ne? Ich habe eine vorliegen und ich rede anders. Mhm. Also ich rede wertschätzend. Der ist nicht verkehrt, der Auszubildende. Das ist oft das, was rauskommt auch, ja. Ne? Sondern der hat Ausbildung, wir können es auch übersetzen für die Mitarbeiter, das ist genau das Gleiche. Es ist ja keiner verkehrt.
Genau.
Ja, und das zu transportieren, habe ich eine ganz andere Vertrauensbasis im Gespräch, um rauszukriegen, was ist es denn, was du brauchst, um hier entweder hier einen guten Job oder auch, also auch das ist manchmal der Fall, ein Trennungsgespräch zu führen, ja, weil der Kontext nicht passt und derjenige sich woanders wirklich auch besser eingesetzt fühlt, auch das.
Was für beide Seiten,
was für beide Seiten auch gut ist.
Ich erlebe auch das auf beiden Seiten, so auf der Teamseite wie auf der Führungskraftseite, dass nicht nur für die Führungskraft das so viel einfacher wird, wenn er den Mitarbeiter, den Einzelnen versteht, sondern auch im Team plötzlich eine ganz andere Dynamik entsteht, wenn man versteht, wie der eine oder andere anders angetrieben ist als ich selber, weil man geht ja immer davon aus, dass die Dinge, die mir wichtig sind, müssen doch allen wichtig sein. Beispielsweise Gesundheit oder Harmonie oder gibt ja unsere 20 Motive, aber so ist es eben nicht. Mhm. Und wenn man dann versteht, dass andere eben wirklich komplett anders angetrieben sind und das nichts Schlechtes ist, sondern dass das vielleicht sogar ganz hilfreich mal sein kann als Ausgleich, dann entsteht eine komplett andere Dynamik. Also wir erleben das auch bei uns im Team so. Wir sind auch nicht alle gleich angetrieben. Ja, aber dadurch, dass wir uns so gut kennen, können wir anders damit umgehen, auch mit den Dingen, die uns vielleicht am anderen sonst stören würden. Ja,
ja, du nimmst es auch nicht so persönlich.
Ja,
ja, das genau. Ist es. Ne? Ich kann es da lassen, wo es hingehört.
Ja, ja. Genau, ja. Genau.
Ja.
Ja, genau. Es ist dann nicht mehr so persönlich, wenn es in Werte, in Zahlenwerte umgesetzt ist, dann ist es nur eine Zahl und dann spricht man über die Informationen.
Also ja, so also als Beispiel, das ist ein Beispiel, das ich immer wieder erzähle, weil das wirklich sehr prägnant war damals in einem Team, wo der Durchschnittswert der Geselligkeit im Team über 20 lag, also von 0 bis 30 über 20, das ist ein sehr hoher Geselligkeitswert, und die Führungskraft unter 10 lag.
Ja.
Und das Team wirklich das Gefühl hatte, der mag uns nicht.
Ja.
Ja, weil er nicht mit ihnen den ganzen Spaß mitgemacht hat, diese ganzen geselligen Sachen, sich abends noch treffen, mittags sich noch zusammen kurz am Tisch setzen, bevor man wieder arbeiten geht. Das war nicht seins, aber das war nicht seins, weil er das Team nicht mochte, sondern weil er diesen Antrieb nicht hatte.
Aber es schwang sehr lange mit diesem Team, und es hat die Beziehung belastet zwischen Führungskraft und Team, weil sie gedacht haben, der mag uns nicht. Und er hat sich gedacht, wieso machen die meine Excel-Sheets nicht?
Oder
wieso
die quatschen machen die immer nicht, nur.
Ja, die sind immer nur am Quatschen, die sind nicht am Arbeiten. Die waren beide eigentlich sauer. Und indem wir das eben auf die Zahlen, die Gefühle jetzt in Zahlen umgewandelt haben und ausgewertet haben, als Diagramm auf dem Tisch lag, dann haben beide sofort gemerkt, oh, okay, es ist nicht, die mögen mich nicht oder der mag uns nicht, sondern es ist, den interessiert es einfach nicht, mit uns zusammen noch ein Brezel zusammen
der
zu essen.
Der kommt gar nicht drauf.
Ja. Ja.
So. Ja, das ist gar nicht eine böse Absicht, sondern es ist gar nicht da.
Das heißt, eine negative Emotion wurde dadurch eigentlich neutralisiert und in eine produktive Zusammenarbeit überführt, indem man einfach die Informationen auf dem Tisch liegen hatte.
Ja. Genau, und wie du sagst, dieses persönlich Nehmen war weg.
Ja, ich habe das, also da fällt mir gerade ein Prozess ein, den ich wirklich auch klasse fand. In einem mittelständischen Unternehmen haben wir mit den Führungskräften das mal alle gemacht. Und jede Führungskraft hat die Motivanalyse für sich gemacht. Wir haben dann später ein Schaubild gemacht, wie wirkt sich das denn eigentlich im Unternehmen aus? Ne? Und man konnte wirklich sehen, das war ein Familienunternehmen. Da stand Familie ganz hoch und alle, die eingestellt wurden, passten natürlich auch in dieses Bild und System. Harmonie ganz hoch. Ja? Das führte dann dazu auch, und das ist einmal das Schätzenswerte, dass die sehr stark immer auch das hochgehalten haben. Und dass die auch, gerade weil der soziale Wert sehr hoch war, im Außen viel gemacht haben. Aber was ein Stück fehlte da, und das konnte man dann wunderbar sehen, ja, das war nämlich auch so einmal Marketing, also Wettbewerb, ja, also wie sind wir im Vergleich, ne, und dann konnte man tatsächlich miteinander schauen, was mache ich auch der Harmonie zuliebe. Konflikte wurden nicht ausgesprochen, nicht angegangen, ja, und nachdem das so auf dem Tisch lag, konnten wir wenigstens die ein oder anderen Schraub stellen. Da hat sich dann Unternehmen tatsächlich auch nochmal, was solche Werte wie Einfluss macht und solche Sachen, nochmal etwas anders aufgestellt.
Und vielleicht ein paar andere Leute mit eingestellt, die dazu, die ein bisschen Diversität dann reingebracht haben, oder?
Ja, ich muss zugeben, da so weit sind wir dann nicht gekommen, sondern wir haben tatsächlich damals an den Konfliktthemen gearbeitet. Das heißt, die kamen auf den Tisch.
Jetzt ist es schön, wenn das eine Firma macht mit dir, aber wir arbeiten jetzt schon viele, viele Jahre zusammen, und ich erlebe das auch selbst bei dir so, die immer unsere Tools einsetzt, wo es geht, dass es nicht immer leicht ist, dass es überhaupt angenommen wird. Ja? Und dann wird es natürlich auch schwer im nächsten Zug, dass man diese Tür des Verstehens und des Miteinander besser Kommunizierens gar nicht so leicht aufkriegt, oder?
Absolut, ja. Ich habe eben im Vorgespräch auch schon gesagt, also du transportierst das, jeder ist begeistert und dann kommt der Alltag. Ja, und insbesondere dann, wenn wir über ganz andere Tools nochmal sprechen, wenn es so in die strategische Planung auch geht, ich gucke mir mal mein Unternehmen an, irgendwie sind ja auch manchmal lästig, ne? Ja, ne, so genau auch hinzugucken, manchmal muss ich ja verändern. Ja, muss ja gar nicht, aber zumindest dann,
und was ich von der Arbeit soll.
Ganz genau. Also ich finde es auch noch nicht ganz so, also das fliegt dir nicht so in den Mund und fliegt dir nicht so zu, ne? Man muss ganz viel Information dann auch reingeben. Was schneller wirkt, ist tatsächlich so einmal so die Draufschau, dieses, wie geht's mir gerade? Da habt ihr ja wahnsinnig schöne Sachen wirklich entwickelt, ne? Und das wird angenommen, die Sensoren, viel leichter. Die Motivanalyse ist erklärungsbedürftig, da brauchst du halt doch mal auch jemanden, der es übersetzt.
Ja, und es müssen natürlich auch immer beide Seiten offen sein. Ich habe auch öfter erlebt, dass wir Aufträge gekriegt haben, als wir noch mehr und selber unterwegs waren im Coaching, wo einfach gewünscht war, so ungefähr, bieg mir meine Mitarbeiter zurecht. Und ich immer gesagt habe, ich muss dich mit reinnehmen, weil Teamentwicklung geht nicht ohne Führung. Teamentwicklung geht nicht ohne den Chef oder der das Team einfach wohin führen muss, an ein Ziel führen muss.
Ja.
Und da ist es auch manchmal gescheitert, weil die Bereitschaft da nicht da war, weil die von sich ausgingen, ich mache alles richtig, ich tue ja eh schon alles und ich möchte jetzt bitteschön, dass die performen. Und das funktioniert eben auch nicht. Ich glaube, dass du auch bestimmt die eine oder andere Erfahrung gemacht, wo die Dinge sich viel besser entwickelt haben, wo die Führungskraft einfach mit reingestiegen ist, oder?
Also unbedingt. Das geht nicht ohne. Ja, geht sicher mal, dass man auch mal so Seitenarme schafft, wo nur ein Team mal zusammenarbeitet, aber die Information muss wieder fließen. Mhm. Ne, keine Frage. Und welche Erfahrung habe ich auch gemacht? Also das ist jetzt mein Wert, aber auch wenn ich von anderen was erwarte, ja bitte, da muss ich liefern. Ja, da muss ich selber bereit sein, auch Dinge von mir ein Stück preiszugeben. Muss ja nicht das Letzte aus mir rausholen, das erwarte ich auch nicht von Mitarbeitern. Aber diese Reflexion, wir wissen ja auch heute, gerade in der Führung, ist eine der wesentlichsten Kompetenzen die Selbstreflexion. Und diese permanente Weiterentwicklung, die Systeme, die Komplexität wächst, wird immer schneller. Und das heißt, diese Anpassungsgeschwindigkeit, die brauche ich ja. Und jetzt sind wir bei einem ganz anderen Thema mal. Ja, das heißt, wenn ich immer noch als Führungskraft bemüht bin, jetzt sind wir ein bisschen in der Psychologie, ne, meinen Schatten ständig wegzustecken und bloß nicht irgendwo jemanden reingucken zu lassen, ja, dann habe ich aber auch einen stressigen Job.
Mhm. Ist es deiner Erfahrung nach so, dass mehr Leute sich eine anonyme Auswertung wünschen, oder gibt's oft genug die Firmenkultur, dass man sagt, okay, wir legen jetzt die Karten auf den Tisch?
Ja, da greift natürlich die Betriebsräte rein, ja?
Ja, die Personalräte. Also gerade bei großen Unternehmen
ist das ein Problem. Also du bietest das an, ne? Und das habe ich in einem Unternehmen auch versucht und dann gesagt, nee, also bei aller Liebe, Leute, das geht nicht, schon allein Datenschutz, ne? Da muss man schon mal eine Hürde wieder nehmen, dass man sagt, das ist alles auch geschützt,
ja,
ne? Aber du musst es erklären. Ja. Da sind dann immer doch ein paar Vorbehalte, die man erst aufklären muss. Deshalb ist Anonymität im ersten Schritt möglich, ist ja möglich, ja, so dass man erstmal die Namen auch weglässt und überhaupt mal das System stellt. Und dann merkst du, wenn das Vertrauen wächst und ich muss mich nicht verstecken, dann kommt auch, womit ich gute Erfahrung, jetzt bleibe ich mal im ganz anderen Thema, ne, in dem Thema, wo Leute auch mal so zu dem Thema Resilienz, da haben wir ja auch so diesen Live-Sensor, wie geht's mir gerade, und wir gucken mal, was habe ich an Resilienz wirklich auch zur Verfügung. Und wenn ich die dann so zu zweit, zu dritt zusammenstecke, und da darf durchaus eine Führungskraft dabei sein, ja, dann kommen die ins Gespräch, nicht in der großen Runde. Das ist doch noch immer so ein persönlicher Bereich. Das kann man sehr schätzen und wertwürdigen.
Es ist auch, sorry, wenn ich noch unterbreche, kulturell ein Thema, glaube ich.
Ja.
In Deutschland, wo wir immer sehr schnell mit dem Bewerten sind, also ich habe schon vor vielen Jahren gehört, dass Mitarbeiter Angst haben, wenn ein Coaching ansteht, weil das wurde dann so übersetzt oder interpretiert, dass sie keinen guten Job machen und jetzt zurecht gecoacht werden müssen, dass sie wieder besser performen, und da der Widerstand da war. Das heißt, wer gecoacht wird, das ist,
hat einen Fehler.
In Amerika ist es anders.
Angst, Fehler zu machen.
In Amerika, da ist es auch vom Football her, ihr werdet gecoacht, dass ihr ein geiles Team werdet und ihr mehr Tore macht und strategisch besser spielen könnt und euch besser kennt und zusammen mehr seid als nur der eine.
Ja.
Und in Deutschland ist es, oh mein Gott, ich habe einen Mangel, ich muss repariert werden.
Ja.
Vollkommen andere Philosophie, und je nachdem, jetzt auch altersbedingt oder generell vom Mindset her, von den Betriebsräten, von den Mitarbeitern und zum Teil auch von den Chefs, muss in Deutschland, glaube ich, einiges bewegt werden noch, dass wir einfach so hier die Tür im größeren Stil aufmachen können und mehr Akzeptanz finden für dieses, wir wollen nur das Gute und wir wollen nicht kritisieren, denn jeder ist gut, so wie er ist.
Ja, dieses, ich bin nicht falsch, ich bin gut, so wie ich bin, und selbst wenn ich einen Fehler mache, dann ist das gut, dass ich einen Fehler gemacht habe, weil uns das weiterbringt. Dieses Denken, glaube ich, ist nicht vorhanden, und das fühle ich auch auf beiden Seiten, wieder in der Führungsebene genauso wie in der Mitarbeiterebene, dass einfach so eine Angst da ist, dass man was falsch gemacht haben könnte, dass man einen Fehler gemacht haben könnte. Und wie du sagst, diese Selbstreflexion muss vorhanden sein in der Führungsebene. Ja. Das sehe ich auch so, weil es eben man's eben die Fäden in der Hand hat, wenn man führt. Und egal, wie man führt, das muss ja nicht der autoritäre Führungsstil sein, aber das
situativ, transformatorisch, führen. Alles verschiedene Stile.
Genau.
Also Angst war noch nie ein guter Ratgeber.
Ja,
Angst genau. Blockiert. Angst, nein, natürlich nicht. Ne? Und in dem Moment, wo ich einen, also wenn ich einen Arbeitgebermarkt habe oder so, da werden die Leute sich anpassen, auch aus Angst heraus.
Ja.
Ich glaube, da ist vieles unterschiedlich im Umbruch. Jetzt bin ich ja nicht in den, also ich kann immer berichten aus dem Unternehmen, mein Heimatunternehmen, wo ich herkomme. Und da haben wir eine Wandlung. Ja, ob das schon so ist, wie man sich das generell wünscht, weiß ich nicht. Ne? Also war ich noch zu bezweifeln. Aber es wurde ausgerufen, Kulturprozesse, das wisst ihr besser als ich noch, dauern 5 bis 10 Jahre, bis sich eine Kultur wirklich auch verändert. Ich nehme mal die Barmenia, ich nehme auch hier bei uns WSW oder Vorwerk, also die großen Unternehmen, die alle jetzt auch schon auf der Ebene der persönlichen Ebene, das Du ja entwickeln. Da muss man sich ja vorstellen, da muss sich ja eine Arbeitnehmerschaft überhaupt mal dran gewöhnen, dass mit einmal der Vorstand da steht und sagt, ich heiße Andreas. Ja, und
ja, absolut.
So,
ja.
Und die es nicht gewohnt sind, die sagen so innerlich, da sagt das Bewusstsein zwar, hier oben Kopf, ja, ah ja, wir wollen eine andere Kultur, und das Unterbewusstsein sagt, sei mal lieber
vorsichtig. Warum habe ich einen Doktortitel, wie warum habe ich 10 Jahre an meinem Doktortitel gearbeitet, wenn das niemand weiß, dass ich ein Doktor bin?
Ja, zum Beispiel. Ja. Also da ist vieles im Umbruch, kleine Unternehmen kommen hinterher, aber es ist genau das, was ihr sagt. Also wenn wir es wirklich schaffen würden, ja, dass der Mensch, also dass in wirklich eine angstfreie Zone bei mir nichts passiert, sondern dass es eher als proaktive Personalarbeit genutzt wird. Ja, wo findest du, das war aber früher immer schon der Wille, zwischen, das sagt immer mein Ausbilder, den Satz finde ich immer gut, zwischen Theorie und Praxis gibt es immer die Praxis. Ja, also wollen wir alle, und das unterstelle ich auch ganz vielen, die es kapiert haben, dass man Menschen individuell abholt, ja, und dann kommt trotzdem so ein Satz und so, ja, das Leben ist kein Wunschkonzert.
Ja,
da erinnert man sich daran, junge Leute manchmal.
Die Generation.
Nicht nur die alte Generation, auch die mittlere, die so aufgezogen sind, wo die aus Elternhäusern kommen, wo du auch noch diese schönen Sprüche gehört hast.
Ja,
und du weißt, unter Stress kommt immer der alte Spruch und nicht der neue. Ne?
Ja.
Leben ist kein Wunschkonzert. Und dann merke ich auch gerade bei Ausbildern, ist ja immer lustig, wenn wir arbeiten, weil macht ja immer Spaß, dann hole ich mir solche Sprüche. Ich mache ja dann auch immer mal so ein Setting, wo es richtig rauskommt. Und dann sage ich, aber das dürfen wir nicht mehr sagen.
Wer sagt das, die Führungskräfte, die Älteren, oder?
Ja, ja. Wenn ich dann sagen, was würdet ihr denn am liebsten tun?
Ja.
Dann kommt so was. Ja, dann würde ich mal die Beine lang ziehen oder mal. Aber darf ich ja nicht. Ne?
Darf ich nicht. Wuchnis.
Ja. So, und wie kannst du es schaffen, dass du das liebevoll tust?
Ja. Das Leben ist kein Ponyschlecken, habe ich gehört.
Zum Beispiel. Wir haben alle unsere kein Sätze Ponyhof. Drauf. Oder
kein Nein, das Pony. Leben ist kein Ponyschlecken.
Ja, aber wobei...
Kein Ponyschlecken. Ich weiß nicht, es gibt sogar ein Buch, das heißt so.
Ja. Aber lass uns einen Gedanken da wirklich aufnehmen. Ich glaube, dass es trotzdem einen Ruck gibt, ja, weil alle Ausbilder beklagen, alle kann ich fast sagen, in Firmen, wo ich drin bin, ja, wir machen ja und gucken uns mal das alte Thema wirklich auch, bin ich auf Augenhöhe, wie führe ich oder so, und dann ist es immer gut gemeint, sehr fürsorglich zu sein, und wir haben halt auch eine Generation geschaffen, die im Grunde genommen gerne auch Verantwortung abgibt, ja, und so mach du für mich. Ja? Und ich glaube, es ist ein Wechsel gefordert, und das rufen wir auch gerade wieder auf, dass auch ein Stück, ich bin kein Mensch, der Leistung verurteilt. Ich möchte schon, ja, dass Menschen ihren Sinn und ihren Wert der Arbeit auch erkennen und wir die da auch mitnehmen. Und das ist das Spannungsfeld, was wir haben. Dass wir jetzt auf eine neue Generation stoßen, die natürlich irgendwie aus einem anderen Erziehungsbild auch kommt. Und wir so ein Stück wieder hinkommen, dass Arbeit, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, seinen Wert auch hat, im positiven Sinne.
Und da sind wir schon bei Verantwortung übernehmen, weil gerne ja gefordert wird, dass Gehälter gleich ausbezahlt werden oder andere nicht so viel mehr verdienen sollten als man selber. Ja. Nur Verantwortung übernehmen ist das Zauberwort dabei.
Ja.
Und ich bin kein Gegner davon, wenn jemand sagt, ich will gern Angestellter sein, ich will keine Verantwortung übernehmen, ich will mich nicht selbstständig machen oder selber ein Unternehmen aufziehen. Das finde ich alles toll, weil wir brauchen sowieso so viel mehr Angestellte, als wir Unternehmer brauchen. Das ging ja auch gar nicht, dass jeder selbstständig ist. Also müssen wir das auch akzeptieren, dass Angestellte eben nur begrenzt Verantwortung übernehmen müssen. Aufgaben. Aber in ihrem, auf ihrem Stuhl, auf dem sie arbeiten, kann man sehr wohl Ziele definieren, die man absteckt und mit ihnen abstimmt und sagt, bis dahin ist das dein Aufgabenfeld und bis dahin ist es deine Verantwortung, das zu erreichen. Das ist das, wo ich jetzt vorhin meinte, übervorsorglich war dein Wort.
Ja.
Da fällt man nämlich auch ganz schnell wieder zurück in diese Kinderrolle, wo man bemuttert werden will, wo einem alles abgenommen werden will und man sich dann aber wundert, dass auch die Gegenseite, nämlich diese erzieherische, diese autoritäre, diese, ja, die Elternrolle auch kommt und dann kommt die Rebellion, weil dann will man doch bitteschön wieder gesehen, respektiert und wertschätzend behandelt werden. Hm. Und das passt dann nicht zusammen.
Also diese, ich sehe das oft als diese Fürsorge, Fürsorglichkeit als Übergriffigkeit empfunden wird, ja, oder als Mansplaining oder du brauchst mir das jetzt nicht erzählen, ja, oder was, ich bin selber schlau genug, ne? Und dass dann sehr oft diese Ja-Abers kommen. Also ich glaube, das ist gerade so jetzt zwischen jungen und älteren Arbeitnehmern ganz schwierig. Auch dieses Mentoring wandelt sich, ja, wenn ein Mentor hat früher, meistens war es jemand Älteres oder der sehr viel mehr Erfahrung hat, jemand anderen an die Hand genommen. Ja, das ist ja gar nicht mehr so gewollt. Mhm. Ja, in dem momentanen kulturellen Kontext, weil dann kommt sofort so diese Reaktion, was willst du, alter, weißhaariger Mann, mir denn erzählen? Ja, ich bin mit dem Internet aufgewachsen, ja, und du weißt ja nicht mal, so wie die Merkel sagte, das ist alles Neuland für uns. Ja, so, das ist schwierig, glaube ich, das sind so die Challenges, die man heute in der Teamführung hat.
Deswegen finde ich das so wichtig zu unterscheiden. Wie geht man um auf Augenhöhe und hat Augenhöhe Wertschätzung in dem Maße wirklich auch was damit zu tun, dass ich Verantwortung übernehmen muss? Und das würde ich abgrenzen, weil die Verantwortung kann abgesteckt werden. Also das heißt nicht, dass wenn jemand Verantwortung übernimmt und der andere nicht, der automatisch in diese Kinderrolle fällt und befürsorgt und bemuttert werden muss, sondern das sind zwei verschiedene Dinge, die man differenzieren muss.
Und du brauchst Zielklarheit,
damit
du einen neutralen Boden hast, wo du diese persönlichen Geschichten ein bisschen eindampfen kannst.
Ist auch das, was im Führungssensor am meisten bemängelt wird und im Jobsensor Zielklarheit. Das ist das, was den Mitarbeitern am meisten fehlt. Und ich glaube, wenn man ihnen das geben kann, und jetzt sage ich wieder auf eine Augenhöheart, dann erfüllen die auch ihren Job.
Ja, die Erfahrung mache ich auch. Also wenn ich die Ausbilder sind durchaus, die ich habe, sehr geneigt, mal in die Reflexion zu gehen, ja, und bewerten das auch. Zielklarheit ist ein Punkt. Wenn ich dann hinterher frage, welchen Punkte möchte der im nächsten Schritt ausbauen, ausdehnen, ne, dann ist es oft Zielklarheit. Wertschätzung, mit denen ich arbeite, ist schon sehr stark vorhanden. Mhm. Ja, aber ich will nochmal auf diesen Faden auch drauf springen. Ich glaube, dass man und das gilt ja generell, nicht immer von sich auf andere schließen sollen. So. Und insofern ist es eben erlaubt, durch Fragen auch zu führen. Mhm. Ja, das heißt, herauszufinden auch, was braucht man auszuwählen? Wie war der denn bisher in Rosen gebettet? Kann er Verantwortung übernehmen? Welchen Reifegrad hat er? Oder sie? Ja, ich rede immer, ich bin noch nicht so ganz ausgestattet mit den Begrifflichkeiten. Muss immer ergänzen. Aber so.
Alles gut.
Ja, alles gut, ne? Ja. Und dann auch zu gucken, so, wo ist das Ziel? Wo wollen wir eigentlich hin? Welche Kompetenzen bin ich? Und wie kann ich denjenigen auf diesem Weg, um dieses Ziel zu erreichen, auch mitnehmen, ne? Mit der Individualität?
Jetzt höre ich ganz viele Führungskräfte da draußen schreien, wenn wir die Zeit dafür hätten.
Ja,
ja?
Da hast du recht.
So, und das ist das große Thema. Nur, weil es ist wirklich wahnsinnig komplex geworden, wahnsinnig schnelllebig alles. Und ich finde es auch Wahnsinn, wie viel man heute auf dem Tisch hat. Alleine, was manche an E-Mails reinkriegen oder es gibt ja inzwischen nicht mehr nur das eine Postfach, bei uns war es ja noch nur das E-Mail, als Internet kam. Heute sind es ja, ich weiß es nicht, wie Slack, viele verschiedene Messaging-Zugänge, die man hat und betreiben muss, wo man überall sein muss. Und das alles wirklich zu handeln, ist schon eine Herausforderung. Aber ich glaube, da sind wir wieder beim Reflektieren. Dieses Innehalten und Reflektieren und hinzuschauen, einem am Ende so viel mehr Zeit sparen kann und einen auf den richtigen Weg wieder bringen kann, als sich einfach nur durchs Leben zu stressen. Das weiß ich, dass das zu 100% funktioniert. Ja, das ist jetzt unsere Erfahrung, seitdem wir mit den Tools arbeiten, seit 14 Jahren, dass das zu 100% immer klappt, wenn man mal innehält,
durchatmet. Du brauchst hinterher mehr Zeit. Ja. Also wenn das Kind erst in den Brunnen gefallen ist, jetzt, und da ist jetzt der Unterschied zwischen Führung, also normaler Mitarbeiter und Ausbilder, ja, ein Ausbildungsverhältnis, lässt sich nicht mit einmal aufkündigen. Ja. Hallo? Ja, das heißt, wenn die Probezeit vorbei ist, und deshalb kann ich wirklich nur sagen, bitte Leute, guckt gemeinsam richtig hin in der Probezeit, und zwar wertschätzend und wohlwollend. Ja, muss ich vielleicht innerhalb der 3 Monate oder 4 Monate nochmal was anderes machen, nochmal einen anderen Ausbilder holen und so, damit derjenige eine Chance hat? Oder stellen wir da schon beiderseitig fest, ist ja auch eine Chance für den Jugendlichen, zu gucken, ja, oder dualen Studenten oder was wir da auch alles haben. Ja, ist es wirklich auch. Also das ist eine ganz wichtige Phase, die unterschätzt man. Mhm. Weil dann bin ich in einem Ausbildungsverhältnis. Und das ist nicht mal eben, das ist wirklich nur dann bei besonderem Grund überhaupt kundbar. Ne? Und da haben wir einen Unterschied. Mhm. Ja. Und dann kostet das hinterher richtig Zeit, wenn ich erstmal wieder in das Kind in den Bund geführt habe. Darum glaube ich, ist es gerade am Anfang notwendig, gute Gespräche zu führen, denjenigen zu erfassen und dabei zu sein.
Ja, und bereit sein, als Ausbilder, als Führungskraft, sich selbst zu reflektieren und hinzuschauen und damit umgehen zu können, dass es vielleicht Dinge gibt, die man optimieren kann und dass das nicht irgendwie.
Weißt du, was mir gut gefällt dabei? Also wenn einer wirklich offen ist, dann, manche machen das, wenn ich den Ausbildungssensor draußen habe, die meisten haben ja früher immer gesagt, und, wie hat Ihnen jetzt die Ausbildung gefallen? Gibt es irgendwas zu verändern? Dann sitzt der Auszubildende da und denkt, was soll ich jetzt sagen? Also der hat gar keine Anhaltspunkte. Ne? Ja. Das ist immer schwer beim Feedback, wenn ich nicht irgendwo mal sage, wie war die Zusammenarbeit, wie war die Zielklarheit, wertschätzend hast du das erlebt, also runtergebrochen.
Welche Raum hast du für die eigene Entwicklung bekommen, wie war die Wissensvermittlung?
Also ganz genau. So, und deshalb ist einfach der Sensor für beide Seiten dann auch mal gut. Ich muss ihn ja nicht starr, das ist ein Gesprächs.
Basis.
Nichts anderes.
Eine Hilfe, es ist eine Orientierungshilfe und keine Bewertung. Das ist das, was wir immer wieder sagen. Es ist so toll, das als Orientierungshilfe zu verwenden, um klarer zu werden und um in eine gute Richtung miteinander gehen zu können.
Ja. Das ist auch beim Jobsensor. Also wenn wir das hinkriegen würden, dann wünsche ich mir immer, dass eine Führungskraft so ein Verhältnis mit dem Mitarbeiter hat, dass es möglich ist, so einen Jobsensor mal zu sehen und zu gucken, was ist denn alles in Ordnung?
Ja.
Ja. Und wo haben wir denn hier einen Dissens? Ja. Weil wir das hier wünschen als Gesprächsbasis.
Ja, wir haben das jetzt. Wir hatten gerade erst unser letztes Teammeeting beendet. Ja. Wir machen das 2-3 Mal im Jahr, weil wir immer von überall aus arbeiten. Wir sind immer kreuz und quer verteilt und haben nur unsere Calls, unsere Videocalls. Aber jetzt waren wir mal wieder zusammen und ich mache das natürlich auch für unser Team immer und da müssen auch wir mit ran, dass wir Teamsensor, Führungssensor, Jobsensor einstellen. Und der Jobsensor ist sehr privat. Die zeigen wir auch nicht, wenn das nicht gewünscht ist. Mhm. Wir fragen das ab, aber wenn es okay ist, dann reden wir auch alle miteinander darüber. Aber das finde ich eine tolle Sache, dass auch unsere Mitarbeiter das einstellen und dass wir offen drüber reden können und dass wir eben schauen können, wenn es mal irgendwo. Wir haben jetzt wirklich dieses Glück, dass die Sensoren inzwischen bei uns alle super toll eingestellt sind. Aber wenn doch mal irgendwo wieder eine 7 auftaucht oder vielleicht sogar mal eine 6, und man dann so toll ins Gespräch gehen kann und sagen kann, okay, wo hängt's denn gerade und können wir denn was tun, was dir hilft, da den Wert wieder nach oben zu kriegen? Das ist doch so bereichernd, für beide Seiten.
Ja, und was ich ja auch gemerkt habe manchmal, also gerade dann, wenn Leute sich nicht öffnen, auch in kleinen Workshops oder so, und du gehst erstmal über die Felder und sagst, was läuft schon richtig gut. Wo hast du denn da deine 10 oder 9 oder was weiß ich? Ja. Und dann kommen die ins Gespräch. Mhm. Weil wir wirklich, ich muss halt echt jetzt mal sagen auch, weil diese ständige Kritik auch, also Reflexion ist gut und diese Felder auszumachen, wo haben wir, um zu verbessern und so. Ja, aber erstmal auch festzustellen, wo sind wir wirklich auch gut? Ja. Diese Jammerei in unserer Gesellschaft, die bringt uns um.
Ja. Das finde ich total schön, dass du das jetzt sagst, weil wir das ja sogar in unseren Feedback-Fragebögen abfragen, dass man auch bitteschön hinschaut, was ist alles gut und was will ich bewahren, weil wir so gerne im Bewerten und im Kritisieren sind und uns da drauf fokussieren, was nicht gut ist und wo es brennt.
Das schreibe ich fort.
Dass das auch oftmals sogar diese erste Erkenntnis ist und das erste Tolle ist, von allen Seiten zu sehen, Mensch, Es ist viel, ist auch gut. Ja, das habe ich ganz vergessen, das habe ich ganz übersehen. Ja, das ist ja, super, dass du das jetzt erwähnt hast, ja. Du wolltest was sagen?
Nee.
Gut, bei mir hat sich jetzt gerade meine Frage zugemacht.
Nicht, dass du keine Frage mehr hast.
Ja, nee, die gehen mir normalerweise nicht aus. Wir haben tatsächlich schon relativ viel jetzt durch, was ich dich so fragen wollte. Genau, was ich dich eigentlich noch fragen wollte, ganz am Anfang, weil das habe ich tatsächlich vergessen im ersten Podcast mit dir, was ich immer gerne am Anfang stelle. Du bist jetzt eben so viele Jahre im Arbeitsleben und natürlich auch privat mit allem Möglichen unterwegs. Unser Podcast heißt ja Alles ist denkbar. Welche Dinge gab es denn so in deinem Leben? Und ja, dein Leben hat ja jetzt schon ein paar Jährchen, wo du dachtest, um einfach Menschen Mut zu machen, das hättest du dir vorher mal nicht vorstellen können und das hat sich für dich dann alles realisiert und ist möglich geworden und total denkbar geworden, so dass du anderen da Mut machen kannst.
Wie viel Zeit haben wir?
Leg los.
Nein, ich habe auch mal auch in meiner Vorbereitung damals, als ich so eigene Profil noch mal so ein bisschen aufgebaut habe, habe ich auch gedacht, wo komme ich eigentlich her, ne? Ja. Mhm. Ne? Und jetzt mache ich es mal in Sprüngen. Ja, weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ne, wo mein Vater mich am liebsten in die Fabrik gesteckt hätte. Mhm. Ne? Und damals, wenn ich so in der Rückschau gucke, dann war das so, dass ich mir diesen Ausbildungsweg selber erarbeitet habe. Ich bin da aufgetaucht und dann hat man mich gefragt, und wird G4 noch besser? Ja. Ja, so, und das heißt, die 3 Jahre Ausbildung, da war ich noch sehr jung, aber was ist denkbar? Ja, ich war die Erste, die hinterher in der Schadenregulierung als Berufsausbildung ohne Abi und ohne Studium damals reingekommen bin. Ja, versuchen wir mal. Mhm. Ja? Und das hat super funktioniert. Und dann habe ich erst studiert. Mhm. Ich habe auch nicht für denkbar gehalten, dass ich bei dem Studium, und da kann ich wirklich nur Mut machen, ich war halt immer nur Handelsschülerin, kein Abitur, und ich habe als Beste abgeschlossen. Mit 1 sind komplett durch. Habe ich mir nie zugeglaubt. Durch Fleiß. Mhm. Nicht, weil ich so besonders schlau bin.
Ja. Aber also ich das möchte ich mal revidieren.
So, und dann ging es eben weiter. Ne? Und von daher manchmal, und ganz ehrlich, der Selbstzweifler, ja, der ist da und der ist manchmal immer noch da. Ne? Du hast mir geholfen, was das Thema Sichtbarkeit angeht. Ist immer noch so eine Schwachstelle, ja, sich zu trauen und immer noch die Glaubenssätze, so alt glaube ich, kann sie gar nicht mehr, nicht manche Glaubenssätze immer noch mal auftauchen. Nur ich sage immer, wenn ich es nicht selbst erfahren hätte, was will ich den anderen Leuten auch erzählen? Also da auch sich ehrlich zu machen und ja. Ja, und dass ich hinterher Abteilungsleiterin als Erste der Familie wieder, als Frau geworden bin. Mhm. Ja, da gab es noch eine Paralleleinsteigerin. Da hat man gesagt, das ist ja eigentlich schade, eigentlich hat es Frau Decker verdient. Mhm. Auch das war ein neuer Weg da. Auch,
ja, ja, und vorher undenkbar.
Und war vorher komplett undenkbar.
Ja, 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 ja. Ja, und das brauchen wir. Solche Sachen brauchen wir, die das erste Mal sind.
Erste Mal.
Oder für einen wahr werden, obwohl man sich nie vorstellen hat können. Ja.
Das ist noch Luft nach oben.
Ja, das ist immer noch da. Ich glaube, das ist immer noch so. Ich meine, das hört ja nicht auf mit dem, dass wir älter werden, sondern es gibt ja, glaube ich, immer noch Dinge, die auch uns Angst machen oder wo wir sagen, nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das würde ich nie machen. Und dann macht man es vielleicht doch. Ja. Und dann ist es plötzlich doch möglich und dann, hat sogar Spaß gemacht.
Ja. Manchmal muss man Dinge wirklich, also das habe ich schon die Erfahrung gemacht, dann, ich habe ja Suggestopädie gelernt in den 90er Jahren, da wusste kein Mensch, was das ist, ja, ganzheitliches Lehren und Lernen, das, was heute ja zum Teil neurowissenschaftlich ja auch wieder auf die Agenda kommt, da habe ich in Unternehmen das eingeführt, da haben sie gesagt, ich spiele nur, dieses Stigma hatte ich jahrelang.
Wahnsinn,
ja. Also sich da auch durchzusetzen und sagen, ich gehe dafür, was anderes lustvolles Lernen, ja, ne, und da hatte ich halt auch eine Trainerin in der Begleitung, die das dann natürlich stark reingebracht hat, so, und heute ist manches ein Selbstverständnis. Als ich rausgegangen bin aus dem Unternehmen, sagte mein Kollege, weißt du, Angelika, du hast vor 20 Jahren schon drüber gesprochen, und ja, und du musst es einfach auch, und das glaube ich, manches braucht Geduld, also, ja, dass du auch aushältst.
Ja,
ja.
Ich würde ganz gerne an der Stelle den Menschen, den jungen Menschen, die überlegen, was sie jetzt tun sollen, da gerne mit auf den Weg geben, dass es möglich ist, auch mit einer Ausbildung Karriere zu machen. Weil das ist was, wo ich glaube, dass ein ganz schlimmer Glaubenssatz da draußen kursiert, der auch von Eltern oft geschürt wird, von Schulen geschürt wird. Du musst Abitur machen, du musst studieren, du musst das und das machen, damit aus dir was wird und damit du gut überleben kannst, damit du deinen Lebensstandard halten kannst. Und deswegen ist für viele das undenkbar geworden, für junge Menschen dem nachzugehen, dem sie eigentlich nachgehen wollen. Nämlich vielleicht ins Handwerk zu gehen, nämlich vielleicht in den Einzelhandel zu gehen, in die Gastronomie zu gehen, in die Pflege zu gehen, wo auch immer hinzugehen. Wir nehmen den Leuten das, glaube ich, auch so ein bisschen weg, weil so dieses fette Unmöglichkeitsdenken
vorhanden ist. Und tatsächlich, die Zeit spielt jetzt mit der technischen Entwicklung genau auch da rein. Ich habe das für uns auch beunruhigend aufgenommen, dass durch die künstliche Intelligenz die ganzen Wissensarbeiter eigentlich arbeitslos gemacht werden in Zukunft. Also alle, die mit der Verarbeitung von Daten zu tun haben, die ihr Gehirn einsetzen. In Amerika sagt man White-Collar-Worker, weil die weiße Hemden anhatten. Mhm. Und die Blue-Collar-Worker, also die Handwerker, ja, die sind in der Zukunft mehr gefragt, denn wenn die künstliche Intelligenz tatsächlich so in dem Maß weiter wachsen wird, wie es jetzt in den letzten Monaten nur passiert ist, ja, wird man sehr viel mehr Menschen brauchen, die Kühlanlagen bereitstellen, die Reinigungsdienste machen. Das kannst du nicht machen. Du kannst keinen Prompt schreiben mit räum mal bitte die Küche auf oder mach mir mal ein Essen, ja, sondern da muss noch jemand da sein, der das machen kann. Und das ist, glaube ich, dieser Trend unterstützt diese Idee, dass man sagt, okay, ich muss nicht immer studieren und auf Wissensarbeit setzen, sondern ich kann auch was mit den Händen machen, ich kann was gestalten, ich kann was kreieren, dreidimensional, was existiert, was vorher noch nicht existiert hat. Ich brauche immer noch meine Vorstellung dafür und dann kann ich es formen und kann ich es machen.
Also hinterfragt das einfach, ob das, was ihr glaubt, dass es undenkbar und unmöglich ist, ob das wirklich wahr ist, weil ich bin der Überzeugung immer noch, dass Dinge, die man wirklich will, aus dem tiefsten Inneren raus erreichen will, man das erreichen kann. Ja. Deinen Weg gemacht, ja, als Frau.
Ein Lebensweg.
Ich habe das ähnlich gemacht, ja. Wo ich immer wieder die Erste war, als junge Frau damals auf dem Dorf. Und das möchte ich einfach vermitteln.
Nochmal hinterlegen, genau. Ne? Weil Ausbausberufe sind auch anspruchsvoll.
Ja,
haben absolut. Nichts vor.
Ja,
absolut. Haben auch Kreativität und so. Und wenn man die Basis geschaffen hat, von da aus kann ich mich überall wieder hinentwickeln. Also ich bin ein absoluter Ausbildungs.
Ja. Ich auch. Ich
studieren. Ja, wir machen ja viele auch. Parallel auch, alles gut.
Ja, ja, genau, ja, genau. Für jeden das Richtige. Um das geht's. Ja, ich glaube, wir haben heute, glaube ich, haben wir dich auch mal zu Wort kommen lassen und du hast ein bisschen auch mal aus deiner Ecke mehr plaudern dürfen. Wir haben unsere Fragen durch, habe ich gerade gesehen, für das Thema heute. Hast du denn noch irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt oder was du noch fragen willst oder was du unseren Hörerinnen noch mitteilen willst?
Oh, ich habe jetzt letztens habe ich nochmal eine Sendung gesehen, auch da ging es wirklich ja darum, wie gehen wir in dieser Welt, ja, mit den ganzen Informationen und so auch um. Und ich merke aber eine positive Entwicklung, dass viele sehr, sehr achtsam inzwischen auch sind. Mhm. Welche Informationen lasse ich in mein Gehirn und welche nicht.
Ja.
Und das glaube ich, also ich bleibe dabei, wo ich für gehe auch, und das tut jeder Führungskraft, jedem Menschen auch gut. Die Dinge passieren, aber wie wir damit umgehen und mit welcher Bewusstseinsebene. Also Leute, hört nicht auf zu lernen. Das ist eigentlich das, was ich gerne, und euch auszutauschen und bloß nicht den Kopf in den Sand. Ne?
Genau, bloß nicht den Kopf in den Sand.
Genau.
Das und ist wirklich
weniger super. Weniger Ja-Abers und hört nicht auf zu lernen. Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Ja, und nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja. Das ist super. Vielen, vielen Dank, liebe Danke Angelika. Und natürlich, genauso wie letztes Mal, wir lieben einfach Wein. Wir werden jetzt in die Stadt gehen und ein bisschen Wein miteinander trinken. Wir gehen von der Denkbar in eine andere Bar. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Nochmal, liebe Angelika. Ebenso. Und ja, wir sehen und wir hören uns wieder.
Genau. Und wer sich für Angelika interessiert, kann in den Notizen schauen. Da ist sie nochmal verlinkt mit ihrer Webseite. Und da könnt ihr sie selbst buchen für eine Teamentwicklung.
Super.
Alles klar.
Danke.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war Die Denkbar, wo alles möglich ist. Mit Michaela Lang und Oliver Fritsch. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn du uns an deine Freunde weiterempfiehlst. Solltest du mehr wissen wollen, wie du dich, dein Business oder auch andere mit dem Pocket Coach und den Tools weiterentwickeln kannst, dann erfahre mehr unter denkzeuge.com oder unter pocketcoach.ai.